Unser Thema heute, wir sollen sterben wollen. Ein weiterer Beitrag von Radio Horeb zur Woche für das Leben. Am Mikrofon Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Neulich haben wir mit Freunden einen Spielfilm geguckt. Da ging es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Blinden. Eine rührende, schön gefilmte Story war das. Ganz am Rande nimmt die männliche Hauptperson des Films Abschied von der krebskranken Mutter, die nach Einnahme von ein paar unverfänglich überreichten Pillen friedlich in seinen Armen stirbt. Sterbehilfe an einem romantischen Ort an der See, ganz nebenbei in diesem Film und sowie selbstverständlich. Mich hat das gestehe ich, schon ziemlich erschüttert, wie selbstverständlich das rüberkam. Das war ja nicht immer so. Selbstmord war jahrhundertelang ein Tabuthema in unserer abendländischen Kultur. Sich selbst zu töten, das wurde als schwere Sünde angesehen und irgendwie auch als feige. Die Familie des Selbstmörders hatte zusätzlich zur Trauer meistens ein gesellschaftliches Stigma zu tragen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das mit der zunehmenden Liberalisierung von moralischen und ethischen Vorstellungen auch verändert im Bezug auf den Selbstmord. Das zeigt sich schon daran, dass man allgemein eher von neutralem Suizid spricht oder gar vom fast schon positiv anmutenden Freitod. Inzwischen sind immer mehr Deutsche davon überzeugt, dass Menschen mit Todessehnsucht ärztlich begleitete Sterbehilfe bekommen sollten. Laut Umfragen sollen das mehr als 70% sein. In der Regel geht es dabei um Menschen, die unheilbar krank oder schwer behindert sind und die einem langen Leidensweg entgehen wollen. Oder um alte Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde sind. Es gibt aber auch Gruppen, die fordern den Zugang zur Sterbehilfe für jeden, der sich den Tod wünscht, aus welchem Grund auch immer. Während es in den Nachbarstaaten Niederlande, Schweiz, Luxemburg und Belgien organisierte Sterbehilfeeinrichtungen gibt, diskutiert man in Deutschland immer wieder heftig über das Thema. Anfang dieses Jahres etwa wurde ein Gesetzentwurf zunächst gestoppt, mit dem Sterbehilfe mit kommerziellem Hintergrund als Sterbehilfe auf Bezahlung also verboten werden sollte. Ganz nebenbei aber sollte die Sterbehilfe durch Angehörige oder andere nahestehende Personen ausdrücklich straffrei gestellt werden. Zu denen, die sich gegen die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs gewandt haben, gehört neben Kirchenvertretern, einigen Unionspolitikern, Behindertenverbänden, der Bundesärztekammer und auch einigen mehr, auch der Medizinethiker Professor Axel Bauer. Er ist heute Gast in unserer Sendung und ich sage herzlich willkommen, Professor Bauer.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Professor Bauer, Sie lehren an der Universitätsmedizin Mannheim, das ist ein Ableger der Uni Heidelberg. Sie waren mehrere Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat bis 2012 und Sie engagieren sich in der Öffentlichkeit immer wieder für den Schutz des menschlichen Lebens, sowohl an seinem Beginn als auch an seinem Ende. Darf man fragen, was Sie zu diesem Engagement bewegt?
Also ich beschäftige mich mit dieser Thematik natürlich seit vielen Jahren. Es ist ein wichtiges medizinethisches Thema, sowohl der Schutz des menschlichen Lebens am Anfang als auch am Ende. Und man beobachtet eben Sie haben es Liberalisierung genannt, eine Aufweichung des Lebensschutzes an beiden Enden sozusagen. Das beobachten wir seit Jahren zunehmend und schleichend. Und das ist schon ein Prozess, der mich aufmerksam gemacht hat, dem auch wissenschaftlich ein bisschen näher nachzugehen, warum wir den Lebensschutz, sowohl was den Embryo angeht, als auch den Kranken, den Sterbenden, warum wir den Lebensschutz aufweichen und dieses als Liberalisierung und als Selbstbestimmung bezeichnen. Und bei dieser Nachforschung bin ich doch zu einigen interessanten Ergebnissen gelangt, insbesondere jetzt gerade beim Thema der sogenannten Sterbehilfe.
Lassen wir uns mal kurz gucken, worauf es da ganz genau ankommt. Es gibt ja, wir unterscheiden ja zwischen passiver Sterbehilfe und aktiver Sterbehilfe. Vielleicht nochmal von Ihnen als Fachmann zur Klärung, wobei handelt es sich da genau bei diesen beiden Bereichen?
Ja, fangen wir mit der sogenannten passiven Sterbehilfe an. Das ist zwar kein guter Begriff, weil es dabei nicht immer um Nichtstun geht. Man kann auch statt passiver Sterbehilfe besser sagen Therapiebegrenzung oder Therapieabbruch oder auch sterben lassen. Da geht es darum, dass ein Patient oder ein gesetzlicher Stellvertreter des Patienten nicht damit einverstanden ist, dass eine bestimmte lebenserhaltende Therapie, Intensivtherapie zum Beispiel oder Ernährungstherapie, fortgeführt wird, sondern dass sie beendet wird. Und in der Folge stirbt dann der Patient an seiner Grundkrankheit. Man lässt ihn also sterben, beispielsweise durch das Abstellen eines Beatmungsgerätes oder durch die Wegnahme oder Nicht-Einführung einer Magensonde. Das hat damit zu tun, dass die Behandlung im Sinne eines ärztlichen Eingriffs immer auch eine Körperverletzung darstellt. Und diese Körperverletzung bedarf juristisch der Einwilligung durch den Patienten. Und wenn er diese Einwilligung nicht mehr gibt, dann muss eine bestimmte Therapie beendet werden. Das kann dazu führen, dass der Betreffende stirbt. Und das meinen wir mit passiver Sterbehilfe. Die ist legal, die ist rechtmäßig. Man kann sagen, in den letzten Jahren hat sich dieser Bereich allerdings weiter ausgedehnt. Früher haben die Gerichte einen solchen Therapieabbruch nur für rechtmäßig gehalten, wenn der Patient in dem Umfeld des Sterbens sich befand oder wenn die Grundkrankheit einen tödlichen Verlauf unumkehrbar angenommen hatte. Seit 2009 ist das bürgerliche Gesetzbuch ergänzt worden mit einem Paragraphen 1901a. Da geht es um die Patientenverfügung und da steht ausdrücklich im Absatz 3 drin, dass eben eine Patientenverfügung, die gerichtet ist auf den gewünschten Abbruch einer Therapiemaßnahme, jetzt unabhängig von der Art und vom Stadium einer Erkrankung gilt. Also nicht mehr nur im unmittelbaren Umfeld des Todes. Das wäre die sogenannte passive Sterbehilfe. Wir haben dann die indirekte Sterbehilfe. Auch die ist in Grenzen legal. Da geht es darum, dass Schwerkranke ja manchmal sehr wirksame Schmerzmedikamente benötigen, damit sie ihren Zustand ertragen können. Und unter Inkaufnahme einer möglichen Lebensverkürzung als nicht beabsichtigter, aber unvermeidlicher Nebenwirkung ist die Gabe solcher meist Morphinderivate zulässig. Wenn der Patient dann unbeabsichtigterweise etwas früher stirbt, als er sonst verstorben wäre, dann ist kein Straftatbestand erfüllt. Nun sagen die meisten Fachleute, Anästhesisten, Internisten, wenn man ein solches Schmerzmedikament richtig dosiert, verlängert es eher das Leben, als dass es das Leben verkürzt, sodass, wenn es tatsächlich eine Lebensverkürzung gibt, diese möglicherweise doch beabsichtigt war. Das wäre natürlich nicht legal, sondern im Grunde genommen entweder Tötung auf Verlangen oder Totschlag. Und damit sind wir bei der aktiven Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland als Tötung auf Verlangen verboten. Sie wird mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren belegt. Das wäre also die Tötung eines Menschen aufgrund seines ernstlichen Willens und auch seines ausdrücklichen Willens durch eine aktive Handlung, die nun anders als bei der passiven Sterbehilfe nicht dazu führt, dass der Patient an seiner Krankheit stirbt, sondern er stirbt an dieser ihm beigebrachten Maßnahme, zum Beispiel einem Gift. An diesem Vorgang stirbt er direkt und das nennt man Tötung auf Verlangen. Wenn wir den Begriff aktive Sterbehilfe dafür verwenden, dann sehen wir schon, dass es in der Ethik sehr häufig darauf ankommt, wie man etwas benennt. Also aktive Sterbehilfe klingt ja eigentlich sehr positiv. Nicht? Der Arzt ist aktiv, er tut etwas und er hilft. Tötung auf Verlangen, Paragraph 216 unseres Strafgesetzbuches, sagt dann schon eher, hier geht es um ein strafbewehrtes Vergehen, also um eine Straftat und nicht um eine Hilfe. Wie man in der Ethik die Dinge benennt, so erscheinen sie uns auch.
Wie ist das denn mit zum Beispiel, wenn jetzt eine Person nicht aktiv eingreift, also der Arzt nicht eine Spritze setzt, aber wenn man ihm demjenigen, der sterben möchte, meinetwegen einen Becher mit Gift hinstellt und dieser ihn dann selber nimmt?
So, das ist nun die sozusagen vierte Möglichkeit, die jetzt stärker in den Vordergrund rückt und zwar auch gerade durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung, den Sie benannt haben. Das nennen wir Mitwirkung am Suizid, Beihilfe zur Selbsttötung, Assistenz bei der Selbsttötung. Hier haben wir die Besonderheit, dass ja die Selbsttötung, der Suizid nicht strafbar ist. Das ist bereits seit annähernd 200 Jahren so. Man kann das auch sicherlich rechtfertigen, denn im Falle eines Erfolgs wäre der Suizident, der sich selbst getötet hat, nicht mehr am Leben. Man kann ihn also gar nicht bestrafen. Und sollte er seinen Suizid überleben, dann wäre er ein sehr bedauernswerter Mensch, der Hilfe braucht und nicht auch noch Strafe. Dadurch, dass aber der Suizid nicht strafbar ist, greifen die allgemeinen Tatbestände der Anstiftung und Beihilfe nach § 26, 27 des Strafgesetzbuches nicht. Denn man kann wegen Beihilfe und Anstiftung nur jemanden bestrafen dann, wenn die Haupttat selber strafbar ist. Und dadurch sind Anstiftung und Beihilfe zum Suizid bei uns nicht strafbar. Das ist gar keine neue gesetzliche Lage, sondern die ist schon lange so. Allerdings durch die Tätigkeit der Sterbehilfegesellschaften, der Organisationen, die es da gibt, ist das Thema stärker in den Vordergrund gerückt. Wir wissen durch eine Umfrage, dass 93% der Bundesbürger glauben, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid wären strafbar. Das heißt, sie kennen die Gesetzeslage gar nicht. Und man muss vielleicht sogar befürchten, wenn sie die Gesetzeslage kennen würden, dann wären Anstiftung und Beihilfe zum Suizid bei uns häufiger, als sie das sind.
Wir sehen also, da gibt es, muss man genauer unterscheiden, worum handelt es sich da. Aber dennoch höre ich bei Ihnen raus, rührt alles so ein bisschen an dasselbe Kernthema, nur in unterschiedlich zugespitzter Form. Es geht eben darum, was bedeutet uns ein Leben, das mit Leid im Angesicht des Todes verbunden ist? Was verstehen wir darunter? Wie schätzen wir das ein? Da hat sich ja offensichtlich in der Gesellschaft etwas verändert.
Ja, man kann sicherlich sagen, dass das Leben heute vor allem dann positiv bewertet wird gesellschaftlich, wenn der betreffende Mensch jung, gesund, fit, nützlich ist, wenn er arbeiten kann, wenn er für die Gesellschaft etwas wert ist und natürlich auch eine sehr hohe Bewertung des menschlichen Glücks, der Gesundheit, der Schmerzfreiheit. Das ist etwas, was wir hier beobachten. Und wenn diese entsprechenden Eigenschaften, die uns als positiv erscheinen, nicht mehr vorhanden sind, dann wird sehr schnell gesagt, dann ist das Leben zumindest subjektiv nicht mehr viel wert. Dann sollte man es womöglich beenden können. Und das ist eben eine sehr fragwürdige Auffassung, der ich auch entgegentrete, weil ich meine, es ist zwar in manchen Fällen nachvollziehbar, dass jemand sich wünscht, nicht mehr in der bisherigen Weise leiden zu wollen und müssen, aber dass es nicht legitim ist, sich selbst das Leben zu nehmen. Auch wenn ich den Begriff des Selbstmörders gerne vermeide, sondern vom Suizidenten spreche oder von der Selbsttötung, denn der Selbstmörder handelt ja nicht heimtückisch, sondern er handelt aus schierer Verzweiflung. Weshalb eben auch der Begriff des Freitodes ein außerordentlich zynischer Begriff ist. Also niemand, der die Möglichkeit hat, nur eine Alternative wahrzunehmen, würde sich für den Tod entscheiden, sodass an dieser Entscheidung eigentlich gar nichts frei ist. Auch das ist also ein ethischer Euphemismus, der die Dinge in ein schiefes Licht drückt.
Also Sie sagen, ein Mensch, der sich aus freien Stücken selber tötet, der sieht eigentlich keine andere Wahl mehr und ist deshalb schon unfrei.
Richtig, ja. Mhm. Darüber hinaus meine ich eben, dass man zwar nachvollziehen kann, warum Menschen sich selbst töten, dass man das aber jedenfalls nicht ethisch rechtfertigen kann mit der Autonomie des Menschen, also mit der Fähigkeit des Menschen und seiner Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben. Denn diese Fähigkeit hat ja ihre Voraussetzung erstmal in der physischen, in der biologischen Existenz des Menschen und ist also sozusagen Folge und nicht Ursache der biologischen Konstitution. Deswegen meine ich, dass es illegitim ist, die Reichweite der menschlichen Autonomie auf den Bereich jenseits ihrer physischen Grundlage auszudehnen. Wird aber sehr häufig eben mit dem Begriff der Selbstbestimmung geworben. Der Tod sei Ausdruck der Selbstbestimmung. Ein Begriff, der in der Medizin leider in den letzten Jahren häufig eben gerade dann benannt wird, wenn es um das Sterben geht. Das sollte uns eigentlich etwas skeptisch machen und selbstkritisch werden lassen. Was bedeutet es eigentlich, wenn der Begriff der Selbstbestimmung, der ja eigentlich ein sehr positiv besetzter Begriff ist, nun gerade immer mehr eingeengt wird und reduziert wird, ja eingedampft wird auf Selbstbestimmung des eigenen Todeszeitpunkts. Und da sehe ich eben doch, dass hier auch gesellschaftliche Kräfte am Werk zu sein scheinen, die uns etwas einreden wollen, so her auch der Titel unseres Buches, Wir sollen sterben wollen. Man will uns über den Begriff der Selbstbestimmung das vorzeitige, selbstgesetzte Lebensende so allmählich schmackhaft machen. Das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Jahre bis Jahrzehnte. Aber je langsamer das geht, umso unumkehrbarer wird dieser gesellschaftliche Prozess auch sein. Und irgendwann haben wir uns dann daran gewöhnt, dass man sich eben nach einem längeren Leben und einem erfüllten Leben, vielleicht mit Mitte 70 oder Anfang 80, eben einen Todeshelfer sucht, einen Sterbehelfer, der einen in den Tod führt oder begleitet.
Ich meine, Sie haben ja gesagt, Ihre Befürchtung ist auch, oder Sie sehen an der gesellschaftlichen Entwicklung auch die Tendenz, dass einfach Menschen, immer mehr Menschen sich dann diesen Weg wählen und dann in einer scheinbar aussichtslosen Situation dann sich an Helfer wenden, die sie in den Tod begleiten. Gibt es dazu Zahlen? Ich meine, Sie haben das Buch gerade kurz erwähnt. Es gibt eben dieses Buch, das Sie zusammen mit Andreas Krause-Land geschrieben haben und wo auch noch ein wirklich lesenswerter Artikel von Reinhold Schneider über den Selbstmord aus dem Jahr 1947 auch ist. Das werden wir am Ende nochmal nennen, dieses Buch. Aber für diejenigen, die sich mehr informieren wollen, Sie haben da auch eine ganze Menge Zahlen und Statistiken zitiert. Und da steht zum Beispiel etwas drin, was ich zum Beispiel persönlich nicht wusste, ist, dass die Zahl der Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, höher ist als die der Verkehrstoten. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das stimmt.
In Deutschland?
Also die Zahl der Suizidenten ist übrigens in den vergangenen 30 Jahren erstens mal gesunken. Das ist ein Erfolg auch der Psychiatrie, denn die meisten Suizidenten sind depressiv, sind krank und brauchen Hilfe. Und da ist es doch in den letzten Jahren gelungen, diese Zahlen zu senken. Sie sind aber immer noch recht hoch. In Deutschland sind es jetzt wieder etwa 10.000 Menschen im Jahr. Auch da muss man wissen, 3/4 davon sind Männer. 1/4 davon sind Frauen. Und Verkehrstote haben wir deutlich weniger als eben Suizidenten. Besonders ist das ein Problem der Älteren, also der über 60-Jährigen. Und auch da geht die Schere zwischen Männern und Frauen noch einmal deutlich auseinander. Das ist ja so, dass etwa Männer in der Regel sich umbringen und Frauen begehen häufiger, 10-mal häufiger Suizidversuche, die dann eben scheitern. Wobei wir bei den älteren Frauen jetzt zunehmend beobachten, dass die Zahl der Suizide bei älteren alleinstehenden Frauen deutlich zugenommen hat.
Also auch ein erschreckendes Spiegelbild, dass diese Zahlen unserer Gesellschaft vorhalten, dass eben ältere Menschen so verzweifelt sind, vielleicht auch so einsam sind, dass sie keinen anderen Weg mehr sehen, als ihr Leben dann abzubrechen an dieser Stelle. Wenn jetzt aber die Zahlen jetzt schon so hoch sind, ist dann Ihre Befürchtung, dass die Zahlen noch steigen würden, wenn es organisierte Sterbehilfe gäbe? Haben Sie dafür auch Zahlen, Beispiele aus anderen Ländern, wo das so war?
Also es ist ja so, dass wir auch ein demografisches Problem in Deutschland haben. Darüber wird immer gesprochen. Die sogenannte demografische Alterung, also es wird in der Zukunft immer mehr ältere Menschen und immer weniger jüngere geben. Ganz besonders muss man dabei achten auf die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg, zu denen ich selber gehöre. Also das sind etwa die Jahrgänge von 1950 bis 1970. Diese 20 Jahrgänge, das sind über 20 Millionen der 80 Millionen Bundesbürger, die werden ja nun auch langsam älter, sie sind zwischen 40 und 60. Und man muss wissen, in den Jahrgängen nach 1970 hat sich ja inzwischen die Geburtenrate in etwa halbiert. Damals gab es etwa 1,2, 1,3, 1,4 Millionen Geburten im Jahr, heute noch 700.000. Und es wird natürlich in einigen Jahrzehnten, in wenigen Jahrzehnten, das Problem auftreten, der finanziellen und pflegerischen Versorgung dieser Generation. Und wenn wir in dieser Situation dann eine Gesetzgebung haben, die den Suizid bzw. den assistierten, möglicherweise eben gerade den ärztlich assistierten Suizid, als eine normale Möglichkeit, als eine Variante des normalen Sterbens haben, dann muss man davon ausgehen, dass diese Zahlen weiter steigen werden und dass der Suizid ein ganz normales Lebensende ist. Einen gewissen Hinweis darauf finden Sie auch, wenn Sie sich einmal vor Augen führen, wie wir von der Werbung angesprochen werden, von der Gesundheits- und Fitnesswerbung. Es gibt so den Spruch, turne bis zur Urne, also sei bis zum Tod vollständig aktiv und jugendlich und gesund. Und wenn man sich diesen Gedanken einmal also bis zum Ende durchdenkt, dann ist klar, wenn man bis zur Urne turnen will, also fit sein bis zum Schluss, dann geht das eigentlich nur mit einem assistierten Suizid, denn nur damit kann man die doch irgendwann folgende Krankheits- und Sterbeperiode abkürzen. Das sagt zwar so niemand, aber letzten Endes ist das die glasklare Konsequenz aus der Ideologie des Fitseins bis zum Schluss.
Wir haben also unsere Vorstellung davon, wie unser Leben lebenswert ist und wollen einfach das so leben, wie wir uns vorstellen, wie uns auch gesagt wird, was es wert macht. Und dann, wenn es das nicht mehr diesen Wert hat, dann muss das Leben weg. Das ist dieses Szenario, das Sie uns aufzeigen. Ich meine, ich glaube, jetzt würden wahrscheinlich viele sich noch dagegen wehren, das ganz so zu sehen und sagen, naja, das sind ja wirklich düstere Szenarien, die wir uns da hier an die Wand malen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, es gibt ja auch jetzt viele Menschen, diejenigen, glaube ich, für die Menschen, die Sterbehilfe fordern, doch am ehesten Verständnis haben, sind diejenigen, die wirklich einfach schwer leidend sind oder die sehr krank sind. Ich habe da zum Beispiel im Internet ein Beispiel gefunden, über das diskutiert wurde, von Zwillingen, die sich in Belgien haben aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen haben, weil sie blind geboren waren oder taub geboren waren, taub stumm waren, und sie sind dann, als sie ungefähr 40, 45 Jahre alt waren, irgendwann erblindet auch. Das heißt, das ist sicher ein Lebensschicksal, das einen sehr betroffen macht. Da gibt es Zitate aus dem Internetforum, ich kann da einfach mal kurz was vorlesen. Taub und blind zugleich, das ist doch praktisch ein Dasein als lebendiger Leichnam, sagte eine, die da schrieb in dem Forum und sagte, was soll das? Ich meine, warum soll ich ein lebendiger Leichnam sein? Da bin ich doch lieber gleich richtig tot. Und dann weiter ging es länger. Also mehr Leben ist nicht automatisch auch ein besseres Leben. Lieber nur 50 Jahre leben als 100 Jahre als ein untoter Stoffwechselautomat vor sich hin vegetieren. Das ist natürlich schon ein hartes Wort für einen Menschen, ein untoter Stoffwechselautomat. Aber so wird das oft wahrgenommen, nicht in der Öffentlichkeit, wie man hängt an Apparaten, an Schläuchen. Also was soll das? Warum soll man diesem Menschen dann nicht einen guten Abgang ermöglichen?
Da herrschen zum Teil abenteuerliche Vorstellungen. Und die werden natürlich auch gefördert durch die Präsentation extremster Fallbeispiele, aus denen man dann eine allgemeine Regel oder gar ein Gesetz für alle ableiten möchte. Das ist ethisch fahrlässig und das ist auch juristisch nicht akzeptabel. Im Fall dieses Zwillingspaars ist es ja so, dass die nun mehrere Jahrzehnte in ihrem Zustand gelebt haben. Und alle die sich jetzt dort im Internet aufregen und vom lebenden Automaten oder vom lebenden Leichnam sprechen, die sind ja gerade nicht von dieser Erkrankung betroffen, sondern die betrachten das von außen. Und man weiß ja, dass in aller Regel jemand, dem man von einer schweren Krankheit erzählt, gerne bereit ist, dann zu sagen, ja, dann würde ich lieber sterben wollen. Wenn aber die Situation eingetreten ist, meinetwegen eine Querschnittslähmung nach einem schweren Unfall, dann verändert sich häufig die Einstellung des Menschen zu dieser Erkrankung. Er lernt damit umzugehen. Sie wird dadurch nicht weg. Man darf das Leid nicht wegdiskutieren, das entsteht und auch weiterhin bleibt. Aber das Urteil eines Gesunden über die Situation eines Kranken ist etwas anderes als die Selbstbetrachtung. Aber wie gesagt, von solchen extremen Fällen her gesehen, ist es immer schlecht, auf ein allgemeines Gesetz zu schließen. Man kann immer zu jedem Fall auch ein Gegenbeispiel bringen, sodass solche Beispiele letztlich auch nicht sehr fruchtbar sind. Insbesondere ist es gefährlich, mit dem Mitleid zu operieren. Das Mitleid, das im Hörer erweckt wird, hat ja auch immer die Tendenz, sich schließlich abzukapseln. Das Mitleiden wird zum Mitleid, was auch bedeutet, ich möchte mich gegen dieses Leiden abgrenzen, ich möchte darüber nichts mehr hören. Und die Erlösung, die sogenannte Erlösung für den Kranken, ist häufig dann auch eigentlich ein Wunsch der Gesunden, nicht mehr mit der Thematik behelligt zu werden. Wobei wir von Erlösung sprechen. Ich hatte gerade diese Woche eine Diskussion mit dem Rechtsberater der deutschen Organisation Dignitas. Da war auch von Erlösung die Rede. Und ich habe dann gesagt, das ist ja eigentlich ein theologischer Begriff, gerade benutzt von Menschen, die in der Regel gar nichts von der Kirche wissen wollen. Woher wissen Sie aber, dass der Tod tatsächlich eine Erlösung ist? Das weiß keiner von uns. Das ist eine völlig unbewiesene Hypothese, dass man nach dem Tod erlöst wäre, selbst erlöst wäre durch Suizid.
Sie hören Radio Horeb oder Radio Maria, die Sendung Lebenshilfe mit dem Thema Wir sollen sterben wollen. Es geht um Sterbehilfe. Unser Gast ist Professor Axel Bauer, Medizinethiker an der Universitätsmedizin Mannheim. Und wir haben jetzt in einem längeren Abschnitt schon darüber gesprochen, weshalb Sie, Professor Bauer, einfach diese Tendenzen dazu, Sterbehilfe zu erleichtern, sehr kritisch sehen. Es gibt ja Länder, in denen das schon länger möglich ist, zum Beispiel in der Schweiz, in Belgien, in Holland, auch in Luxemburg, wo sich Gruppen zusammenschließen können, organisiert Sterbehilfe anbieten dürfen. Bekannt sind die Schweizer Vereine Dignitas oder Exit. Es gibt auch viele Deutsche, die in die Schweiz gehen, und um dort diese Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Also die gehen dann ins Ausland, weil es in Deutschland eben bislang nicht so nicht erlaubt ist. Man könnte ja auch argumentieren, wäre man Befürworter, es gibt sowieso so viele Menschen, die sich umbringen, dann sollen sie es doch besser in einem würdigen, begleiteten Zustand tun. Vielleicht ist es ja so, dass von denjenigen, die sich sowieso umbringen würden, dann diejenigen dann bei so einer Organisation einfach doch eine bessere Begleitung bekommen dafür.
Das ist eine interessante Überlegung, der ich aber doch entgegensetzen würde, dass letzten Endes eine Möglichkeit, sich selbst zu töten, die Selbsttötung fördert und nicht bremsen wird. Also alles, was gesetzlich erlaubt ist, wird dann im Grunde genommen auch gemacht. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, warum ist eigentlich bei uns die aktive Sterbehilfe, also die sogenannte Tötung auf Verlangen, verboten. Und sie ist deshalb verboten, weil in diesem Fall die Tatherrschaft, wie der Jurist sagt, auf einen Dritten übergeht, also eben auf den Sterbehelfer. Und die Beihilfe zum Suizid, also die Sterbebegleitung, ist nur deswegen straffrei, weil die Fiktion besteht, der Sterbehelfer reicht ja sozusagen nur den Giftbecher, aber trinken muss ihn der Suizident immer noch selbst, und damit bleibt die Tatherrschaft bei ihm. Und deswegen hier kein Verbot. Nun muss man aber sagen, diese Differenzierung trifft doch nicht genau, was der Fall ist. Denn dadurch, dass mir der Giftbecher gereicht wird, dass mir die Dinge erleichtert werden, dass, wie Sie sagen, das in einem würdigen Umfeld stattfindet, wird eben doch mein eigener Wille zusätzlich beeinflusst, eben in Richtung auf die Durchführung der Selbsttötung. Und insofern ist das eben mehr als nur die Begleitung eines Prozederes, das ohnehin stattfinden würde, sondern gerade durch die erleichterten Bedingungen wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Suizident sich tatsächlich das Leben nimmt, erhöht. Und aus diesem Grunde kann ich das eben auch unter diesem Aspekt nicht für richtig halten.
Ja, Professor Bauer, wir haben eine erste Hörerin, die angerufen hat. Sie meldet sich aus Augsburg, will ihren Namen nicht nennen. Ich grüße, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich danke für die Ausführungen des Herrn Bauer, die meiner Ansicht nach völlig die Tatbestände treffen. Und ich habe eine Sache gehabt vor 3 Jahren von meinem Partner, der im Krankenhaus verstorben worden ist, sage ich. Das ist mittels Patientenverfügung gelungen, weil offensichtlich die nicht richtig ausgefüllt und so weiter wurde. Es ist der Arzt dann in seiner, ein junger Arzt, vielleicht ein Assistenzarzt gekommen, ja, sollen wir ihn sterben lassen? Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, ja, wie kommen denn Sie auf sowas? Das ist unmöglich, auf keinen Fall. Aber es ist dann so gewesen, dass es vielleicht er ihn schon sterben hat lassen. Ja. Es ist leider Gottes diese Sache in den Krankenhäusern, die nicht überprüft wird, weil sie in den Intensivstationen stattfindet, wo man dann auch rausgeschickt wird in den entscheidenden Momenten. Und das halte ich für eine große Sache. Ich rede jetzt gar nicht von diesen Dingen, wo Sie jetzt damit aktiv-passiv. Ich denke mir, da hat man eigentlich überhaupt als Angehöriger keinen Zugriff mehr zu dieser Situation, weil man einfach weggeschickt wird. Und dann hat man, meiner Cousine ist es auch so passiert, innerhalb von Stunden einen toten Menschen. Und das finde ich also ein Schlag ins Genick und erinnert mich sehr an diese Situation vor 70 Jahren in Deutschland. Danke.
Ja. Da bin ich sehr dankbar für diese Frage oder für diese Mitteilung. Wir sind also hier jetzt in dem Bereich der sogenannten passiven Sterbehilfe des Therapieabbruchs und in dem Thema Patientenverfügung. Das hat jetzt zunächst nichts mit dem begleiteten Suizid zu tun, sondern da geht es um die häufige Situation, die wir im Krankenhaus vorfinden und die ich auch selbst erlebt habe als Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees in unserem Krankenhaus, dass eben Patienten, die nicht einwilligungsfähig sind, bei diesen stellt sich die Frage, ist die Therapie erwünscht oder ist die Therapie nicht mehr erwünscht? Die Angehörigen als solche haben darüber zunächst keine Möglichkeit zu befinden, sondern der gesetzliche Stellvertreter. Das heißt also ein Vorsorgebevollmächtigter, den der Betreffende vorher ernannt haben muss, oder ein gesetzlicher Betreuer, der ihm vom Betreuungsgericht zugewiesen wird. Der muss dann den Willen des Patienten erforschen, möglicherweise mittels einer Patientenverfügung, wenn er die hat. Wenn er sie nicht hat, eben aufgrund anderer Kenntnisse, die er aus dem Leben des Betreffenden hat, um den mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Und dann wird so verfahren, wie der gesetzliche Betreuer oder wie der Bevollmächtigte es mit dem Arzt bespricht. Hier gibt es in der Praxis eine große Fülle an Problemen, angefangen damit, dass die medizinrechtlichen Kenntnisse vieler Ärzte auch in den Intensivstationen schlecht sind. Wir haben beispielsweise in Mannheim deswegen jetzt einen Lehrbeauftragten für Medizinrecht, der schon die Studierenden dazu anhält, sich auch mit medizinrechtlichen Fragen zu beschäftigen. Das hat auch damit zu tun, dass eben die Informationen über die Wünsche der Patienten häufig nicht vorhanden sind oder dass die Gefahr besteht, anstelle des Willens des Patienten tritt der Wille eines Bevollmächtigten, der den tatsächlichen Willen des Betreffenden nicht erforschen kann und somit ein Therapieabbruch vielleicht stattfindet aufgrund eines Surrogats des Willens, nämlich des mutmaßlichen Willens.
Heißt das, ich meine, der Fall, den die Hörerin geschildert hat, zeigt ja doch auch, dass man sich vielleicht zu wenig mit dem Thema beschäftigt und zu wenig vorsorgt. Kann man so eine Patientenverfügung überhaupt so ausstellen, dass sie vorbeugt solchen Situationen? Kann man da etwas sagen, mein Ehemann entscheidet über alles und er weiß genau, so wie es eigentlich im Endeffekt ja vielleicht früher war, ne? Wenn man selbst nicht mehr also nicht mehr sagen konnte, wie es einem ging, dann musste ja irgendjemand sagen, so und so hätte er es gewünscht.
Ja, Nur das Problem ist, ich muss dann wirklich sicher sein, dass mein Bevollmächtigter erstens genau weiß, was ich möchte. Zweitens, dass er genau das dann auch mitteilt, dass er also zuverlässig ist. Und drittens muss ich wissen, und das ist für mich das Schwierigste, ich muss heute wissen, was ich dann, wenn ich einmal erkrankt bin, selber wollen werde. Also es geht ja um die Antizipation, um die Vorwegnahme eines Willens, den ich heute noch gar nicht haben kann, weil ich gar nicht weiß, in welche Situation ich einmal gerate. Ich persönlich habe zum Beispiel keine Patientenverfügung, genau aus diesem Grund. Ich bin zwar Mediziner, aber gerade deswegen weiß ich, die Möglichkeiten am Ende des Lebens sind so vielfältig und die Patientenverfügung muss so konkret auf der anderen Seite beschrieben sein, damit sie trifft, damit sie anwendbar wird, dass ich die viele Mühe, die dort hineingesteckt wird, in vielen Fällen für illusorisch halte. Ich will die Patientenverfügung nicht verteufeln. Sie hat sicherlich auch ihre positiven Seiten, wenn sie nicht zu akribisch und detailliert festgelegt ist. Zum Beispiel ist ja dieser Fall, der häufig auftritt oder häufig auch zitiert wird. Jemand schreibt in die Patientenverfügung, im Falle eines Herzstillstandes möchte ich nicht reanimiert und nicht beatmet werden. Oder jemand schreibt, ich möchte nicht beatmet werden. Und nun ist es der Fall der Rauchgasvergiftung, bei der jemand eben dann beatmet wird und nach wenigen Tagen gesund das Krankenhaus verlässt. Hätte man die Beatmung tatsächlich unterlassen, dann wäre er gestorben. Das heißt, hier können Situationen auftreten, die derjenige, der die Patientenverfügung abfasst, überhaupt nicht bedacht hat. Und das ist die große Schwierigkeit der Patientenverfügung. Wichtig ist sicherlich, dass man entweder eine Vorsorgevollmacht hat, in der man also eine Person benennt, die im Falle der Einwilligungsunfähigkeit den Willen des Betreffenden artikuliert. Die muss aber zuverlässig sein. Das sind nicht unbedingt immer die engsten Angehörigen. Oder eine Betreuungsverfügung, in der man dem Betreuungsgericht eine Person vorschlägt, die dann zum gesetzlichen Betreuer ernannt wird und der richterlichen Sorge und Kontrolle unterliegt.
Das Beste sind also doch noch die guten gesunden Beziehungen, die man vielleicht noch hat. Ich danke aber der Hörerin aus Augsburg, die zeigt eben, in was für Unsicherheiten und auch neue Situationen wir durch diese Entwicklung manchmal gestellt werden als Angehörige von Menschen, die dann einfach, wie sie sagte, innerhalb von wenigen Stunden einen toten Menschen hatte. Danke für Ihren Anruf und ich habe nun einen weiteren Hörer, der in der Leitung wartet, ebenfalls aus Augsburg, diesmal ein Herr. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. All die vielen Jahre hat mir das Herz schwer gemacht, der Vorwurf meiner damaligen Frau, ich hätte nicht heiraten sollen. Jetzt machen wir eine kurze Reise in die Vergangenheit. Ja, im September 71, 5 Monate nach meiner Hochzeit, war ich einige Male wegen Depressionen und Schlafstörungen beim Nervenarzt Dr. N. Sag den Namen nicht. Aber die Chemie hat leider nicht gestimmt und Gesprächstherapie war gleich null. Bei der ersten Untersuchung bei mir war das Lächeln des Arztes ein komisches, merkwürdiges Grinsen, dass ich gedacht habe, ist dieser Arzt selber nicht okay oder beäugt er mich schon als irren. Meine SOS-Hilferufe hat dieser Arzt wohl nicht verstanden, als ich sagte, ich bräuchte dringend eine Kur. Da meinte er, die Arbeit hält sie aufrecht, sonst hätten sie ja noch mehr Zeit zum Grübeln. Mit einem Wort, ich darf die Frage gar nicht aufwerfen, wenn ich früher zum hämobadischen Nervenarzt Dr. Benner Wipp in München gekommen wäre, leider ist er auch schon verstorben, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Dr. Benner Wipp, dieser wunderbare Arzt, hatte eine Ausstrahlung vergleichbar mit einem Kachelofen, sowohl fühlte man sich bei ihm und menschlich angenommen. Es selbst war die reine Medizin, er besaß mein vollstes Vertrauen. Nachdem Dr. N. an mir nicht die richtige Therapie angewendet hat, aus heutiger Sicht betrachtet, wäre nicht in diesen Gedankenstrudel, falsches Ding und so weiter gekommen. Was muss ein Mensch mit und durchmachen? Was treibt ihn zu solchem entsetzlichen Ausweg? Worte können Brot oder Gift sein, das war mal ein Satz vom Radio Horeb. In der Pubertät war ich total überfordert, ich habe mich nervlich überrissen, bekam einen schrecklichen Nervenzusammenbruch mit Weinkrampf. Mein Vater sprach voller Verzweiflung, er hat sich am nächsten Tag entschuldigt. Willst du wie ein Narr ein Leben lang im Birnenhaus Günzburg herumlaufen, dann dreh doch den Gashahn auf. Solche Menschen haben doch keinen Wert, selbst mit den Steinen kann man noch den Hof pflastern. Auf der Hochzeitsreise las ich zufällig einen Roman, da sitzt ein Mann in der Heil- und Pflegeanstalt und starrt aus dem Fenster in den Himmel. Das alles hat mich so in den letzten Ausweg in die Sackgasse getrieben. Meine Kopfschmerzen waren unerträglich und führten mich zu dem Entschluss, Suizid mit Strom auszuführen. Weil ich gedacht habe, wenn ich in der Heil- und Pflegeanstalt sitze, kann meine Frau nicht mehr heiraten. Wenn ich einen Todfeind hätte, sowas würde ich nie wünschen. Überschrift, jeder Schaden hat seinen Nutzen. Das war die Ursache, mein Mitleid, mein Bestreben, meine späte Lebensgefährtin Lieselotte, leider gestorben 2011 an Krebs vor dem Selbstmord zu bewahren, weil sie 16 Jahre an meiner Seite immer sehr gemütskrank und von Selbstmordgedanken geplagt war. Das war meine Lebensaufgabe in christlicher Nächstenliebe. Gott sei Dank war der Sturm damals nicht so lebensgefährlich. Schlag habe ich bekommen bis zum Ellenbogen. Ich würde sagen, Finger weg. Ein Mensch wie ich, überzeugter Christ geworden, wie ich das Tagebuch von Josef Naber gelesen habe, die Therese von Konnersreuth, da kommt ein Satz vor von Therese von Lisieux, durch Leiden werden weit mehr Seelen gerettet als durch die glänzendsten Predigen, war für mich ein Hoffnungsanker am Himmel. Und dieser Dr. Benno Wipp hat mir noch einen Satz gegeben, das war für mich geistige Medizinrezept. Bewusst nicht daran denken, an den Selbstmordversuch. Wenn der Gedanke hochsteigt, dann können Sie nichts tun, aber stehen lassen. Sonst wird es gefährlich, einmal schönes Denken. Und im Laufe der Zeit wird der Gedanke schwächer. Sprich, Gedanken kommen und wieder gehen lassen wie ein Baum, der in dem Winde nachgibt und sich nicht zurückmachen lassen. Ich hoffe, dass ich klar, deutlich gesprochen habe, meine Herrschaften.
Wirklich, Ihre Botschaft ist gut rübergekommen. Sie haben uns aus Ihrem Tagebuch zitiert, wie es Ihnen einfach damals ging, welche Erfahrungen Sie auch in Begleitung hatten. Und danke auch, ich denke, das ist doch noch auch mal ein starker, einfach stark für manche, die es hören, das mal zu hören, wie es jemandem geht persönlich, der einfach betroffen ist. Nicht? Da spricht man auch noch mal anders drüber. Sie sagen, es kann auch hinterher wieder anders aussehen. Man kann einen völlig anderen Zugang zu diesem Leben wiederfinden. Und die Lösung, Selbstmord ist keine wirkliche Lösung.
Keine Lösung, Finger weg.
Ja, ich danke Ihnen für diesen Erfahrungsbericht und alles Gute, Gottes Segen Ihnen nach Augsburg. Ja, also Professor Bauer, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, das war ein sehr wichtiger Beitrag, denn er zeigt ja gerade, dass schwer depressive Menschen sehr leicht in den sogenannten Freitod getrieben werden können, wenn man sie hier anstiftet oder ihnen Hilfe leistet. Und ich habe deswegen auch gerade in dieser Woche noch einmal mit ziemlichem Entsetzen zur Kenntnis genommen, bei der Diskussion in Göttingen, bei der ich anwesend war, dass dass die Sterbehilfe Deutschland von Dr. Kusch auch schwer depressive Menschen in den Tod begleitet und in einzelnen Fällen soll das auch Dignitas in der Schweiz so tun. Diese Menschen brauchen eigentlich dringend fachmännische Hilfe, unter Umständen psychiatrische Hilfe, und nicht eine Freifahrkarte in den Tod. Und wenn wir etwa auch an Belgien denken, da geht es ja darum, dass in Zukunft auch Minderjährige und Depressive in den Tod begleitet werden, beziehungsweise aktive Sterbehilfe erhalten sollen. Und man kann sich schon fragen, was hat das noch mit Selbstbestimmung zu tun, wenn man Menschen, die gerade am Rande ihrer Selbstbestimmung sind, durch eine psychische Erkrankung geradezu in den Tod treibt.
Ja, wenn man Minderjährige auch noch bedenkt, stellte sich vor, jemand mit leicht depressivem Hang, der dann noch Liebeskummer hat in den Teenie-Jahren, das ist ja fast schon vorprogrammiert dann. Wenn dann diese Möglichkeiten auch noch offen stehen und vielleicht auch noch sogar beworben werden können. Also ich danke ganz herzlich unserem Hörer aus Augsburg, der uns einfach diese wichtige Botschaft mitgegeben hat. Eine Depression und eine Todessehnsucht ist keine Endstation. Das kann sich auch nochmal ganz, ganz deutlich ändern zum sehr viel Besseren. Danke Ihnen. Und eben auch noch wichtig, die gute Begleitung dabei, die er dann erfahren hat. Menschen, die da eine große Gabe haben, also dass man vielleicht auch wirklich sucht, dass man sich kritisch bleibt, welche Begleitung tut mir gut und dann wirklich jemanden sucht, der einen in einer guten, hilfreichen Weise begleitet. Vielen Dank Ihnen. Und wir hören nun Frau Höger aus Memmingen. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ich möchte bloß was zur Patientenverfügung sagen. Also ich werde niemals in meinem Leben eine Patientenverfügung machen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und ich weiß nicht, wenn es soweit ist, was ich dann vielleicht eigentlich will. Also ich verlasse mich da eigentlich schon auf Gott und auf die Leute, die mir dann Gutes oder Schlechtes tun werden. Ich werde das nicht tun, weil das ist für mich eine Bindung, eine Absicherung. Ich kann da nicht mit. Also ich will mich dagegen irgendwas absichern, dass es mir schlecht im Tod geht oder im Sterben. Also ich kapiere das eigentlich überhaupt nicht. Ich habe da ein großes Vertrauen und ich habe auch keine Angst vor Schmerzen, weil ich weiß, es gibt sehr, sehr gute Schmerzmittel. Also ich bin kein Schmerzpatient, aber es könnte ja mal so kommen. Ich habe da auch keine Angst davor. Also das ist meine Einstellung. Und ich muss mich und kann mich nicht gegen alles versichern, absichern, vorsichern.
Jetzt ist für mich die Frage, Frau Höger, und auch an Sie, Professor Bauer, wenn man jetzt einfach gar nichts macht, dann kriegt man ja jemanden einfach zugewiesen, der einem völlig vielleicht unbekannt ist, der dann über einen zu entscheiden hat. Ist es da nicht besser, jemanden zu benennen, den man kennt?
Also ich kann das genau nachvollziehen, was die Hörerin eben gesagt hat. Es geht mir eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, wir bauen uns Illusionen auf über das Lebensende und über die Frage, ob wir tatsächlich alles bis ins letzte Detail regeln können. So wenig, wie wir regeln konnten, wie wir auf die Welt kommen, so wenig werden wir bestimmen können, wie wir sterben. Nun ist im Jahre 2009 das Gesetz über die Patientenverfügung, § 1901 a und b des bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft getreten, was die Dinge einerseits verdeutlicht, aber andererseits auch kompliziert hat. Denn es ist ja so, dass eben entweder jemand einen Vorsorgebevollmächtigten benannt hat oder wenn nicht, wird ein gesetzlicher Betreuer bestimmt. Auch da geht das Betreuungsgericht dann danach, dass es zunächst in der Regel der Ehepartner wird oder Kinder oder unter Umständen Eltern und Geschwister. Also in der Regel sind es Angehörige. Nur wenn die nicht zur Verfügung stehen oder etwas gegen sie spricht, wird es ein Berufsbetreuer. Aber dieser Betreuer muss jedenfalls, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, nach § 1901a Absatz 2 des BGB, tatsächlich selbst erforschen, was die Behandlungswünsche oder der mutmaßliche Wille des Betreuten ist. Und er muss auf dieser Grundlage entscheiden, ob er nun in eine ärztliche Maßnahme einwilligt oder sie untersagt. Da sagt das Gesetz, der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Die muss also der Betreuer in Erfahrung bringen. Das Problem ist halt, dass der Arzt, mit dem der Betreuer spricht, niemals genau weiß, bringt der Betreuer jetzt tatsächlich zum Ausdruck, was der Betreute gedacht, gesagt oder getan hat, oder bringt er seine eigenen Anschauungen zur Darstellung. Und das ist der Punkt, warum man heutzutage unter Umständen empfehlen kann, eine Patientenverfügung in einer sehr allgemeinen Weise zu machen, indem man zum Beispiel seine eigenen religiösen oder ethischen Überzeugungen darlegt, damit es der Betreuer oder Bevollmächtigte etwas leichter hat und damit man nicht am Ende nicht so behandelt wird, wie man möchte, sondern wie es andere festgelegt haben nach ihren eigenen Wünschen. Und diese eigenen Wünsche sind ja auch nicht selten selbstsüchtig. Nicht selten ist der Betreuer zugleich auch der Erbe des Betroffenen. Das muss man auch mal sagen. Also hier kann es Interessenkonflikte geben. Aber es ist ein heikler Punkt.
Also die Patientenverfügung ist. Tut mir leid, ich verstehe die ganze Diskussion kaum.
Die Patientenverfügung ist ein Problem. Ja. Ich sehe das wie Sie.
Und ich habe deswegen auch keine. Warum jetzt ich mir mit als junger oder Mensch mittleren Alters schon jetzt Gedanken über meinen Tod machen soll?
Ja, das ist völlig richtig.
Ich lebe doch zunächst mal.
Ich denke auch, dass wir uns mit dem Sterben beschäftigen sollen. Das ist ein Punkt, wo der Staat sich in Dinge einmischt, die ihn eigentlich nichts angehen. Der Staat will uns dazu drängen, Patientenverfügungen zu machen, unseren Tod zu antizipieren. Und das ist genau der Ansatzpunkt unseres Buches, warum ich so misstrauisch bin gegenüber
alle diesen Gesetzesinitiativen?
Wissen Sie, gesetzlich soll man da sehr viel machen. Aber wenn es dann ins Konkrete, wenn es in den Alltag geht, dann sprechen Sie noch mit jemand über seinen Tod oder über ihren Tod. Dann ist es völlig tabuisiert.
Die Frage ist auch, ob man Menschen tatsächlich dazu drängen darf, dass sie über ihren Tod, dass sie ihren Tod antizipieren. Und ich bin der Meinung, man darf das nicht.
Also ich werde es nicht machen.
Persönliche
ich werde
mich
dann in Gottes Hände begeben, egal was passiert.
Fertig. Die Sache ist wahrscheinlich die, ich schalte mich noch mal kurz ein, weil einfach die Möglichkeiten, die die Medizin heute hat, immer differenzierter sind. Man kann immer weitergehen, man kann einen Menschen durch die Apparatemedizin immer länger auch am Leben erhalten. Und da hat sich wahrscheinlich doch einfach auch die berechtigte Frage gestellt, wo ist da die Grenze? Bis wohin soll man da gehen? Bis wohin dürfen wir gehen? Müssen wir versuchen, den letzten Atemzug bis zum Schluss zu halten?
Aber
oder?
Das ist ja so nicht wahr. Also die Medizin kann heute zwar sehr viel und die Intensivmedizin und wie Sie gesagt haben, die Apparatemedizin. Aber gerade die Apparatemedizin ist ja oft lebensrettend. Sie ersetzt körperliche Funktionen für eine gewisse Zeit, wie das früher eben nicht möglich war. Und viele Intensivpatienten sind dankbar für ihre Zeit gerade auf der Intensivstation. Die Vorstellung, dass man also gegen den eigenen Willen bis zuletzt am Leben gehalten wird, ist eine irrige Vorstellung. Wir haben ja vorhin schon über die passive Sterbehilfe gesprochen, also den Therapieabbruch, der jederzeit möglich ist. Man muss heute vielmehr ganz andere Sorgen haben. Eine intensivmedizinische Behandlung ist sehr teuer und intensivmedizinische Betten sind rar. Es gibt nicht so viele. Und wenn ich heute die Sorge hätte als Patient auf einer Intensivstation, dann wäre es eher die, dass ich zu früh dort entlassen werde als zu spät. Und dass eher zu wenig gemacht wird als zu viel. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir in einem Zeitalter leben der Kostensteigerungen, der Frage, wie finanzieren wir dieses Gesundheitswesen überhaupt in Zukunft. Und ein Patient, der schwer krank ist und der vielleicht nicht mehr ganz gesund wird, ist ein finanzielles Problem, dessen sich Medizin und Gesellschaft unter Umständen auch gerne entledigen möchten. Also die Befürchtung, man würde zu lange am Leben gehalten, ist in aller Regel nicht berechtigt. Die gegenteilige Befürchtung muss man heute eher schon hegen.
Das ist wahrscheinlich auch genau, entspricht ja genau dem, was unsere erste Hörerin genannt hat, als ihr persönliches Beispiel, was sie genannt hat, von ihrem Paten, der im Krankenhaus dann einfach doch viel schneller starb, als sie gedacht hätte, dass es wahrscheinlich nötig sein würde. Ja, auch ein Szenario, vielleicht gilt es auch dieser Entwicklung vorzubeugen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Höger, dass Sie angerufen haben. Und
ich bin zwar jetzt auch nicht viel
in der Leitung, Herr Rüth aus Chemnitz. Ich hoffe, er ist noch da. Grüße Sie.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja. Also, und zwar, es gibt in Deutschland ein ganz großes Defizit. Das habe ich zweimal aus Zeitungsberichten der Tageszeitung über die Gerichtsmedizin entnommen. Es wird in Deutschland nur eine ganz geringe Prozentzahl von Untersuchungen von Verstorbenen gerichtsmedizinisch vorgenommen im Vergleich zu Frankreich. Und es gibt eine geschätzte Dunkelziffer von 2.500 bis 3.000 Morde, die dadurch nicht aufgeklärt werden. Und ich sehe das durch die ganze Sterbehilfediskussion, dass die Hemmschwelle, jemanden zu ermorden, unwahrscheinlich sinkt und das Erbe meinetwegen vorgezogen wird. Schon im Mittelalter fand ein ganz großer Teil der Hexenverbrennung nur statt, weil man an ein Erbe irgendwie ran wollte. Und da hat man erzählt, ja, das ist eine Hexe. Und schon hatte man die Kohle kassiert. Also dieses gerichtsmedizinische Untersuchung, die muss dringend ausgebaut werden. Ich kann mir dann vorstellen, dass dann an jeder zweiten Ecke ein Giftladen entsteht.
Eine sehr wichtige Bemerkung, was Rechtsmedizin und pathologische Anatomie betrifft. Ich komme aus Chemnitz. In der früheren DDR waren ja auch die Obduktionsraten sehr viel höher als bei uns im Westen und als sie seit der Wiedervereinigung sind. Es finden zu wenige Obduktionen statt und dies gilt auch natürlich dann für rechtsmedizinische Obduktionen, sodass die wahre Todesursache längst nicht in allen Fällen richtig festgestellt wird. Das gilt also für die im Krankenhaus Verstorbenen in der Pathologie. Das gilt aber sicher auch für die Rechtsmedizin, die ja ein Fach ist, das eher im Windschatten auch an den Universitäten Dasein fristet. Und ich gebe Ihnen völlig recht,
Wir haben sicherlich eine hohe Dunkelziffer von Straftaten, die niemals aufgeklärt werden, weil nicht entsprechend rechtsmedizinisch obduziert wird.
Das hieße dann zum Beispiel Ernährung abgestellt, Beatmung abgestellt oder Ähnliches mehr?
Bei der Abstellung der Ernährung ist das ja nur zulässig, wenn das dem Willen des Patienten entspricht. Sie müssen also hier, das ist dann eher ein juristisches Problem, nachweisen, dass es nicht dem Willen des Patienten entsprochen hat, wenn Sie eine Strafverfolgung beginnen wollen. Und das dürfte in der Regel sehr schwer sein, wenn es sich um Patienten handelt, die nicht einwilligungsfähig sind. Da hat es ja auch in letzter Zeit Urteile dazu gegeben. Stichwort Abschneiden einer Ernährungssonde mit der Nagelschere durch eine Verwandte, in dem Fall die Tochter. Das ging straffrei aus. Hier wurde gesagt, dies ist ein Behandlungsabbruch. Wenn er vom Willen der Patientin gedeckt wird, dann war er legal. Wobei die Frage, ob der Wille der Patientin tatsächlich so vorlag, sehr wenig geklärt wurde. Es gab keine Patientenverfügung, sondern es wurde sich bezogen auf irgendwelche Gespräche, die man vor Jahren mit der Frau geführt hatte, als sie noch gesund war. Auf dieser Grundlage werden heutzutage Behandlungen abgebrochen und das wird nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Hier hat sich in den letzten Jahren auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine fatale Kehrtwende vollzogen.
Ja, darf ich noch was kurz dazu sagen?
Kurz.
Ja, und zwar, schon zu DDR-Zeiten ist im Nachbarort, hat ein alter Bauer eine junge Frau gehabt, die ihn gepflegt hat. Er hat sie als Erbin eingesetzt und kurze Zeit darüber starb er. Und da haben die Angehörigen das bei der Polizei angezeigt. Da ist in der Kirche schön, sagen wir mal, aufgebaut gewesen und alles. Und dann ist er hier untersucht worden und dann wurden an seinem Körper Brandstellen für ein Elektrokabel entdeckt. Also nur aufgrund von der Vermutung hin. Und die junge Frau ist dann ins Gefängnis gegangen. Also es gibt ja eine ziemliche Dunkelziffer hier.
Ja, wenn Sie sagen, da ist es mal verfolgt worden, aber es zeigt, was tatsächlich möglich ist.
Ja, na.
Ja.
So, das wäre es dann gewesen. Ich danke, so, dass Sie mir Ihr Ohr geliehen haben.
Blicke in die Abgründe des Menschseins. Dankeschön, Herr Rütt.
Ja.
Und jetzt noch eine letzte Hörerin aus Stuttgart, Frau Tritschler. Guten Morgen.
Am Telefon. Ja. Also zur Patientenverfügung habe ich eine Frage. Ich habe mich schon lange damit auseinandergesetzt und je komplizierter wird die ganze Angelegenheit. Nun wurde irgendwann einmal der Vorschlag gemacht in einer Sendung, weiß nicht mehr wo, wenn man eine Vertrauensperson hat, die genau weiß, mit der besprochen ist, was ich will, wurde da vorgeschlagen, wenigstens den einen Satz, wenn der Sterbeprozess einsetzt, keine lebenserhaltende Maßnahmen mehr.
Ja, dieser Satz ist schön und gut, aber er ist auf der anderen Seite auch nahezu überflüssig. Denn kein Arzt, der davon überzeugt ist, dass es sich hier um einen Sterbenden handelt, wo also tatsächlich der Sterbeprozess begonnen hat und vielleicht noch wenige Stunden oder Tage dauert, wird hier lebenserhaltende Maßnahmen einsetzen, wie zum Beispiel eine Magensonde oder eine Beatmung. Also das wäre strafrechtlich regelrecht eine Körperverletzung. Und insofern ist der Satz sicherlich nicht falsch, aber in gewisser Weise dann auch wieder so banal, dass er im konkreten Fall wahrscheinlich gar nicht viel helfen wird.
Also ich habe so einen Fall erlebt. Ich habe eine Freundin betreut und da in Gesprächen wusste ich genau, was ich will. Und da hat mich der Arzt gefragt, will diese Frau eine lebensverlängernde Maßnahme? Da habe ich gesagt, nein, ich weiß das mit Sicherheit. Und daraufhin haben die wirklich nur Dinge gemacht, die erleichtert haben.
Ja, da sind wir halt schon wieder eben in einer Grauzone. Genau dieser Grauzone zwischen dem artikulierten Wunsch des Patienten, der ärztlichen Indikation für eine Maßnahme und der Frage, sind die Auskünfte der Vertrauenspersonen tatsächlich zuverlässig? Und da bleibt einfach eine Grauzone. Theoretisch kann der Arzt, nur das vielleicht noch zur Ergänzung, wenn er den Angaben des Bevollmächtigten misstraut, kann der Arzt das Betreuungsgericht anrufen und das Betreuungsgericht macht dann sozusagen eine Art Beweisaufnahme.
und entscheidet, was zu tun ist. Das findet aber in der Regel nicht statt, weil in der Regel Arzt und gesetzlicher Betreuer sich dann irgendwie einigen, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist.
Also mit anderen Worten, das ist ja so kompliziert geworden, man setzt sich mit einem Arzt hin und sagt, was soll ich alles reinschreiben? Weil als Laie überblickt man das ja manchmal gar nicht mehr. Ja. Da kommt nämlich sofort, ja, aber.
Ja. Ja. Es ist ja noch dramatischer, nämlich es ist ja so, Frau Tretscher, dass selbst Professor Bauer, der Arzt, ist, eine solche Verfügung nicht ausfüllen kann, also sich außerstande sieht, die auszufüllen, weil er nicht vorhersehen kann, was passieren wird.
Ja, natürlich, das ist ja, also was macht man dann? Nix? Nee, geht nicht.
Also eine Patientenverfügung in allgemeiner Form, die die Wertevorstellungen zum Ausdruck bringt, die der Betreffende hat. Sicherlich
also zum
hilfreich.
Beispiel in diesem Fall, gut, wir sind alle gut katholisch und für uns bedeutet der Tod sicher kein Schrecken.
So, ja, und eine solche, wenn Sie das zum Beispiel aufschreiben,
ja,
in Ihre Patientenverfügung, dann ist das unter Umständen für den entscheidenden Bevollmächtigten,
ja,
auch für den Arzt eine Hilfe. Ja.
Ja.
Aber letzten Endes müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein. Eine Autonomie im Sterben gibt es nicht. Das ist eine Illusion und wir sollten uns vielleicht besser diese Illusion, die uns die Patientenverfügung suggeriert, auch gar nicht erst einreden, sondern wir werden auf eine Weise sterben oder zu Tode kommen, die wir eben tatsächlich nicht antizipieren können. Und ich für meinen Teil lehne das auch ab, dieses im Vorhinein festzulegen. Ich halte das einfach für illusionär und ich sehe das ein bisschen anders als viele andere Medizinethiker, die sich sehr intensiv mit Patientenverfügungen beschäftigen, die dann seitenlang jeden möglichen Fall, der eintreten kann, beschreiben. Ich halte es einfach für unrealistisch und für unvernünftig.
Ich denke, Frau Tretschler, das war
mein
schon
Leben.
Eine Antwort. Wahrscheinlich ist das Thema Patientenverfügung auch noch etwas für eine eigene Sendung. Wir sind nämlich jetzt leider am Ende der Sendezeit angelangt. Es ging um das Thema, wir sollen sterben wollen, eigentlich mehr gerichtet auch noch um die begleitete Sterbehilfe. Aber ich denke, es ist klar geworden, Professor Bauer, weshalb Sie so große Bedenken haben gegen Entwicklungen, die Sterbehilfe erleichtern sollen. Auch in Deutschland gibt es da Tendenzen, die das sehr stark fördern. Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, auch mit der Argumentationslinie von Professor Bauer, es gibt eben das Buch Wir sollen sterben wollen, in der Edition Sonderwege bei Manuskriptum erhältlich. Kann man sich auch bei Radio Horeb erkundigen, wie man das genau bekommen kann. Wir werden das dort hinterlegen, den Titel dieses Buches. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Bauer, für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben, auch uns zu erklären, was da eben Ihre großen Bedenken sind. Sicher ein wichtiger Beitrag in der ganzen Diskussion, auch dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach sich genug Informationen bekommen, um sich selbst eine Meinung zu bilden in dem ganzen Thema, wo es um das Thema Sterbehilfe geht. Wir halten vielleicht zum Abschluss noch kurz fest, wir wollen sicher nicht zu dem gesellschaftlichen Stigma zurück, das früher die Selbsttötung war, Suizid. Heute wissen wir mehr darüber, wir wissen mehr über Depressionen, wir wissen mehr über die Abgründe der Verzweiflung, in die Menschen geraten können, als dass wir sie in einer solchen Weise aburteilen wollen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch mehr darüber, dass Depressionen und andere Seelenzustände, die uns in den Tod drängen wollen, auch eine andere Form der Therapiemöglichkeit haben, wenn sie denn nun gut begleitet sind und dass wir besser da ansetzen sollten, auch wenn das vielleicht der mühsamere Weg ist. Genauso Achtung vor der begleiteten Sterbehilfe, gerade mit dem Blick auf die zunehmend alternde Gesellschaft, die wir haben. Es gab da einen Titel einer Zeitung, die schrieb, wohin mit Oma? Das darf natürlich nicht dann hinterher die Lösung sein, dass wir sagen, dass wir dann Sterbehilfe anbieten als Lösung für unser Pflegeproblem. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Kernpunkte dessen, was wir heute sagen wollten. Danke Ihnen, Frau Professor Bauer. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen gesegneten Tag.